Also ich glaube ja, dass wir alle zunehmend mit dem Thema der Digitalisierung konfrontiert werden. Und das ist ein interessantes Thema, das ist spannend, aber ich finde es auch wahnsinnig komplex. Und wo fängt man da an und wo hört man auf? Ich finde auch, wir haben es dadurch leichter, wir sind vielleicht schneller, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns das Leben da vielleicht nicht zu einfach machen. Jedes Material hat bestimmt seine Berechtigung, aber eben auch seine Einschränkungen. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe als Zahntechniker schon ist, dass wir da gut informiert sind, dass wir da dem Zahnarzt gegenüber auch eine Hilfe sein können bei der Entscheidungsfindung, wenn er es eh nicht uns überlässt, weil er uns da vertraut. Aber wir haben eben sehr viele Möglichkeiten und wir müssen da, glaube ich, schon auch Bescheid wissen, was bietet sich wo an.
Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute spreche ich erneut mit dem Zahntechnikmeister Stefan Frei. Erneut? Ja, denn Stefan war 2023 im Rahmen der EDS zu Gast in unserem Dental Lab Inside Special. Damals bat ich ihn, mir und somit euch, Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, seine persönlichen Highlights der besagten IDS vorzustellen. Heute, sage und schreibe 3 Jahre später, möchte ich ihm aber die adäquate Gelegenheit bieten, sich der Community vorzustellen, in einer klassischen Episode mit ausreichend zeitlichem Raum. Stefan ist ein sehr engagierter und talentierter Zahntechniker, der zusammen mit 3 namhaften Kollegen die Laborgemeinschaft Plattform für feinste Dentaltechnologie in München betreibt. Richtig. Das Konzept dahinter haben wir bereits in der Episode mit Hubert Schenk kennengelernt, einem der 3 namhaften Kollegen. Stefan Frei ist gebürtig in Karlsruhe und hat schon bei einigen zahntechnischen Koryphäen, Peter Biekert in Stuttgart und Bertrand Thiervon in Zürich, aber auch bei anerkannten Zahnärzten gearbeitet, zuletzt bei Dr. Jan Heito in München, wo er bis 2014 als Laborleiter tätig war. Dieser Job war für ihn, laut eigenen Worten, die beste Vorbereitung auf seine jetzige Selbstständigkeit. Stefan ist ein Allrounder, seine Leidenschaft sind jedoch ästhetische Rekonstruktionen. Zudem ist er Fachreferent und Kursleiter zum Thema vollkeramische Restauration. Doch was ist Stefan noch? Und vor allem, was ist er für ein Mensch? Ich selbst habe ihn immer als sehr selbstlosen, zurückhaltenden, aber auch straighten Typen kennengelernt. Mal sehen, wie viel Stefan er in dieser heutigen Episode von sich preisgibt. Also machen wir es kurz. Mikro an für Stefan Frei.
Werbung. Stell dir vor, dein Material ist immer da, wenn du es brauchst. Und Überbestände gehören der Vergangenheit an. Mit dem Ivoclar Inventory System kein Problem. Mehr Transparenz, weniger Verwaltungsaufwand, mehr Zeit für das Wesentliche. Die Arbeit für die Patienten. Erfahre mehr unter ivoclar.com.
Lieber Stefan.
Hallo Dan. Ich freue mich, dein Gast zu sein heute bei deinem Podcast.
Super schön, dass es klappt, quasi im 2. Anlauf, wobei das würde ja jetzt irgendwie suggerieren, dass wir beim 1. Mal verkackt haben, was wir definitiv nicht haben. Es war nur so, dass halt das bei mir immer noch so im Kopf schwelte, dich da so abgespeist zu haben mit so einem kleinen IDS-Special. Aber dafür nochmal ganz kurz zurück zum Urgedanke. Wir hatten halt überlegt, wie können wir den Zuhörern und Zuhörern so ein bisschen ernsthaft verklickern, was jetzt da auf der EDS interessant war und dann was liegt da mehr auf der Hand, als wirklich ernsthafte Leute oder Leute, die man ernst nehmen kann, zu fragen. Und deshalb fiel halt die Wahl auf dich, weil ich mir gedacht habe, du bist so ein ehrlicher Typ, du spiegelst das da in diesem Kurzformat und das hast du ja damals auch echt super toll gemacht. Nichtsdestotrotz, Hubert hat es ja dann noch mal quasi wieder hervorgezogen, hat gesagt, er wünscht sich dich ans Mikrofon und so hat sich halt dann einfach wieder eins zum anderen ergeben und es war ideal, quasi jetzt den 2. Anlauf zu wagen.
Ja, also wie gesagt, vielen Dank auch an Hubert, vielen Dank, dass er mich da weiterempfohlen hat. Ich habe tatsächlich überlegt, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ich glaube, das war tatsächlich auf der besagten IDS vor 3 Jahren. Also, und ich glaube, dass ich damals gesagt habe, dass das Schönste für mich an der IDS ist, dass man da die Kollegen und die Leute trifft, so geballt und man das nutzen kann zum Connecten und zum Austausch. Und Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns da gesehen haben.
Ja, das war das letzte Mal. Das ist wirklich krass. Aber da ich ja auch schon in der letzten Episode mit Hubert versprochen habe, dass ich nach München komme, bietet sich es ja dann auch an, dass ich gleich mal alle wieder in den Arm nehme.
Das stimmt. Und jetzt ist auch wieder bald IDS in einem Jahr. Ich glaube, Wir können jetzt dann bald ein Jahr vorher Hotels buchen, bevor die meisten wieder weg sind und man dann in Bonn landet.
Ja, wobei, diese Gewissheit hat man tatsächlich bis zum bitteren Ende nicht, weil wir hatten bei der letzten IDS die Situation, dass wir eigentlich in ein ganz neues Hotel eingebucht waren und die sind nicht fertig geworden. Und dann wurden wir echt, oder ein Teil unserer Truppe, kurzfristig umgebucht. Also, puh.
Ja, also jetzt hat man, glaube ich, noch gute Möglichkeiten, dann zentral was zu finden. Oder zumindest mal in der Nähe.
In der Nähe, ja. Okay, jetzt aber eben, wie gesagt, ist jetzt heute 2026, 3 Jahre später. Wir sind wieder beieinander und wenn es dich nicht stört, würde ich gleich mit der ersten Frage starten.
Sicher.
Also, die dann auch gleich wieder zurückgeht ins Jahr 2023. Da habe ich dich ja live auf der IDS am Mikro begrüßen dürfen. Wo treffen meine Hörerinnen und Hörer dich denn heute an?
Also, ich bin jetzt tatsächlich zu Hause. Im Arbeitszimmer, weil ich da morgens immer meine Büroarbeit erledige. Ich mache das wirklich ganz separat, dass ich meine Rechnungen, Kostenvoranschläge und was so anfällt mit E-Mails, das mache ich von morgens von zu Hause aus. Ganz, ganz separat von meinem Laboralltag. Und jetzt habe ich meine Bürozeit ein bisschen erweitert, dass wir uns hier zusammentun können und uns sehen. Ja? Also ich habe das Privileg, dass ich dich auch sehen kann, aber dass wir eben den Podcast hier aufnehmen können.
Sehr cool. Darf ich fragen, wie lange du da immer einplanst für diese Bürozeit? Das hört sich für mich sehr straight an. Das passt wieder zu meinem zu der Vokabel aus der Anmoderation.
Das variiert, aber ich sage mal, so eine Dreiviertelstunde vergeht schnell. Ja, aber ich möchte das morgens erledigt haben, weil ich dann tagsüber, wenn ich an meiner Labortätigkeit sitze, möchte ich nicht dann noch separat switchen zum Computer und schnell irgendwelche E-Mails beantworten oder Kostenvoranschläge schreiben. Das wissen auch meine Kunden, ja. Und das ist auch gar kein Problem. Ich sage immer, am nächsten Morgen haben Sie da die Antwort oder den Kostenvoranschlag oder die Rechnung entsprechend.
Sehr cool und sehr wichtige Aussage, weil das ist etwas, was viele Selbstständige auch ein bisschen in den Wahnsinn treibt und nicht zu unterschätzen ist als Belastungsprobe, wenn man meint, man muss alles immer gleichzeitig abzudecken, weil da kommt man dann ziemlich schnell ins Hamsterrad. Und man kann, wie man hier sieht an den Ausführungen vom Stefan, das entsprechend installieren und auch etablieren und dann wissen die Leute Bescheid. Und das kann man auch für sich selber auch machen, dass man sich tatsächlich E-Mail-Zeiten nimmt. Und gestern habe ich zum Beispiel im Austausch mit einem befreundeten Journalisten, nicht aus der Dentalbranche, erfahren, was auch für ihn ein Gamechanger war. Das war E-Mails verfassen und dann aber zu terminieren, was ja geht. Weil sonst kommt man auch ziemlich schnell in einen E-Mail-Ping-Pong. Und so kann man quasi das E-Mail-Ping-Pong in einen Zeitraum verlagern, der einem dann auch lieb ist.
Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit, ja.
Wow, jetzt sind wir ja schon richtig im Labormanagement. Da wollte ich aber gar nicht hin, aber ist ja interessant, was da mal so passiert. Eine wichtige Wegmarke in deinem beruflichen Leben war deine Zeit und Tätigkeit bei Peter Biekert in Stuttgart.
Ja.
Der Mann hat dich sehr geprägt. Du hattest mir sogar mal ihn sehr ans Herz gelegt, als Gast in diesen Podcast einzuladen, was er, by the way, dankend abgelehnt hat. Was also hat dieser Mann mit dir gemacht? Sprich, warum bedeutet er dir so viel?
Ja, also wirklich schade, dass das nicht stattgefunden hat. Warum auch immer. Ich glaube, wir müssen jetzt mal den jüngeren Zuhörern erklären, wer ist überhaupt Peter Biekert oder wer war Peter Biekert. Ich rede in der Vergangenheit, weil ich weiß, dass er sein Labor aufgegeben hat, aufgelöst hat. Ich hoffe, ihm geht's gut. Viele Grüße an ihn, wenn er das irgendwie hören sollte.
Also meine letzten Informationen waren ja aus diesem neuen Ruheständler-Gesprächen heraus, ihn da in den Podcast zu bewegen. Und da hatte ich auch echt den Eindruck, der ist irgendwie raus. Also der will einfach jetzt seinen Ruhestand genießen. Er will segeln. Er ist an Bodensee gezogen und der wollte, glaube ich, sich nicht nochmal wieder reaktivieren, gedanklich.
Ja, da hast du mit Sicherheit steckt da was Wahres drin, ja. Also der Peter Piekert, der war einer der ersten Referenten, die Kurse angeboten haben für Kreation. Ah. Ja, und er war da wirklich unendlich viele Kurse hat er gegeben. Ich weiß nicht, ob es viele andere Referenten gibt, die das in dem Ausmaß gehandhabt haben. Also er hat wirklich 2 Wochenenden im Monat waren immer gesetzt, dass er da auf Kurse ist, über Jahre hinweg. Und so war eben auch ich ein Kursteilnehmer in ganz jungen Jahren. Ich war ganz frisch ausgelernter Zahntechniker und ich habe meine Gesellenprüfung damals ganz ordentlich abgeschlossen. Und als Anerkennung, als Lob dafür hat mein damaliger Lehrchef gesagt, Mensch, du darfst dir einen Kurs aussuchen. Nimm doch an dem Kurs teil, ich zahle dir den. Und ich habe dann auch mein Vater ist ja auch Zahntechniker, habe ihn da natürlich auch gefragt, Mensch, was würdest du mir da empfehlen? Letztendlich ist dann die Entscheidung auf den Anfängerkurs, Keramikkurs, ein einzelner Einser auf den Peter Piekert gefallen. So habe ich dann an dem Kurs teilgenommen und mir hat es damals schon sehr viel gebracht, seine Art, wie er die Dinge erklären konnte. Ja, das Witzige ist, ich habe die Krone heute noch in meiner Schublade liegen. Und sehe die immer mal wieder, ja. Und naja, mir war bewusst zu dem Zeitpunkt, ich möchte mich ein bisschen verändern wieder. Ich möchte was Neues. Ich möchte so in die Richtung Keramik gehen. Das habe ich in meinem Ausbildungsbetrieb nur so gehandhabt, dass ich halt meine Gesellenprüfung geschafft habe.
Aber ja, so wurde es ja eigentlich in der Regel gehandhabt, ja.
Und ja, ich habe dann bin mit dem Peter Piekert ins Gespräch gekommen, habe gesagt, Mensch, ich suche da irgendwas Interessantes für mich. So kam dann eins zum anderen und 2 Monate später habe ich dann bei ihm anfangen dürfen zu arbeiten. Ja.
Wow.
Und jetzt nochmal auf die Krone zurückzukommen. Ich habe die Krone heute noch und immer wenn ich die sehe, frage ich mich, wie kam das dazu, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, zu ihm zu gehen?
Ich wollte gerade fragen, weil die muss ja dann entweder so gut gewesen sein, aber wenn du das jetzt so spiegelst, dann war sie es nicht.
Ja, sie hat aufs Modell gepasst. Ja. Und das war einfach eine sehr schöne Zeit bei ihm. Ich war 5 Jahre und er konnte die Dinge so strukturiert angehen oder er ist diese Dinge so strukturiert angegangen, so reproduzierbar für uns, dass das für mich genau passend war. Mhm. Ja, und bei ihm waren sehr viele Leute, von denen man heute noch hört. Jeder ist da seinen Weg gegangen, erfolgreich. Für jeden war das ein super Sprungbrett. Jeder ist mit einem Rucksack voller Wissen auf seinen Weg gegangen. Und ich denke da oft noch zurück. Ich habe ja auch einen Otto Brandner habe ich ja auch dort kennengelernt. Mhm. Und das vergehen nur wenige Wochen. Dann kommen wir wieder auf die Zeit beim Peter Wieger zurück und erzählen uns irgendwelche Geschichten und weißt du noch, wie das damals war. Und ja, also ich denke da sehr gerne dran. Es war für mich wirklich eine wichtige Zeit, eine lehrreiche Zeit.
Die Peter-Biegert-Schule. Ja, zum Glück hast du es nochmal nachgelegt, weil das wäre nämlich dann meine vertiefende Frage gewesen, was ihn aus deiner Sicht eben so ausgezeichnet hat bei seiner Wissensvermittlung strukturiert. Ja. Ich habe mal gehört, er hatte auch eine sehr tiefe werkstoffwissenschaftliche Basis.
Also er hat damals mit den Produktentwicklern eben sich intensiv ausgetauscht. Er war da wirklich sehr tief drin in der Materie, hat ein unglaubliches Wissen von der Materialkunde gehabt, aber auch andere Dinge. Er hat die aus dem Stegreif die Schädelknochen nennen können und das Kiefergelenk aufzeichnen können. Das war für ihn so verinnerlicht, dass er das jederzeit alles beschreiben konnte. Und das finde ich jetzt immer noch imponierend, weil ich habe das auch gelernt, aber ich könnte das nicht.
Verstehe. Ja, da kommt ganz gut rüber, dieses Besondere. Vor allem, wenn man eben ein wissbegieriger, junger Mensch ist, der sich in seinem Beruf fortentwickeln möchte, glaube ich, ist es eine gute Basis. Wobei man muss dann eben auch differenzieren, das ist ja auch wieder typenabhängig. Ich glaube, es gibt Leute, die kommen mit Chaoten klar, Und dann gibt es Leute, die brauchen diese strukturierte Anleitung und ihr habt euch da gefunden.
Genau, deswegen sage ich, das war für mich ganz wichtig, dieses strukturierte Vorgehen und jetzt bezogen auf die Keramikverblendung. Ja, wenn da was nicht gestimmt hat, konnte er dir genau sagen, bei Schritt 3 hast du diesen Punkt nicht, da hast du einen Fehler eingebaut, ja, jetzt mal überspitzt gesagt. Ja. Ja, es war eben ein strukturiertes Vorgehen, was für mich wichtig war.
Ja, verstehe, absolut. Ja, jetzt haben wir natürlich hier doch noch einen kleinen Peter Biekert-Slot geöffnet, dank dir, aber das ist ja auch nur konsequent, da du ihn ja auch dir gewünscht hattest in dieses Format. Aber es soll ja eben ja nicht um Peter Biekert, sondern um dich gehen. Ja. Und ich hatte ja bereits in der Anmoderation anklingen lassen, dass du ein selbstloser Zeitgenosse bist. Das hatte sich zum Beispiel auch gezeigt, als es um den Nachruf auf den Ende 2024 verstorbenen Willi Geller ging, für den du dich ja auch sehr engagiert hast, also für diesen Nachruf. Da an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an dich.
Danke.
Wie schaffst du es in einer zunehmend egoistischeren und von Ich-Menschen dominierten Welt, deinen Platz zu behaupten?
Also behaupten, das klingt so ein bisschen.
Du hast es geschafft.
Aber es klingt so ein bisschen nach Ellenbogen ausfahren. Das bin ich tatsächlich nicht. Ja, also prinzipiell ist man ja mal so, wie man ist. Aber ich glaube, man kann schon beeinflussen, mit welchen Leuten man sich umgibt oder welche Leute man anspricht. Das Sprichwort, so wie man es in den Wald reinruft, so kommt es zurück. Das, finde ich, trifft auch auf mich zu. Der Hubert hat zu mir ganz am Anfang mal gesagt, Mensch, sei immer Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und damit bin ich immer gut gefahren. Ja. Für mich ist es schon wichtig, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, ob das jetzt zahnärztliche Partner sind, ob das meine Geschäftskollegen sind, für mich ist es schon wichtig, dass man da respektvoll miteinander umgeht, dass sich Eigenschaften ergänzen oder dass sich das spiegelt. Ja, ich brauche schon die Harmonie. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man da zusammen an was arbeitet und nicht, dass einer die Ellenbogen ausfährt und nur auf sich achtet und dass man so zusammenwächst.
Ja, sehr gut. Das heißt, es ist ein Prozess, weil sonst könnte man ja auch meinen, dadurch, dass du sagst, du umgibst dich eben mit den richtigen Leuten, dass du dich von den falschen Leuten trennst. Oder passiert das dann eher dann eigentlich automatisch?
Naja, ich glaube, dass das automatisch passiert. Wenn das Sache irgendwie einseitig ist oder in eine ungute Richtung geht, dann ist das für mich nicht interessant. Ja.
Okay.
Da verliere ich dann auch die Lust dran. Ja, aber ich glaube, da geht es ja jedem ähnlich. Das muss ich ja ergänzen oder irgendwie ausgleichen.
Ja, wobei, da bekomme ich leider sehr oft gespiegelt im Netzwerk von jungen selbstständigen Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern, dass die sich da sehr dran aufreiben, weil man immer wieder von den Problemkontakten hört. Und ich denke mir dann immer so, dann muss man wirklich aber auch einfach mal die Chuzpe haben und sich dann von solchen Problemkontakten trennen, weil es bindet ja nur Energie. Fehlt dann an der produktiven Stelle.
Das kostet Kraft und dann zerbricht man sich den Kopf und dann natürlich tut es in dem Moment weh oder man hat da Scheu dafür, weil man nicht weiß, was resultiert daraus.
Sei Teil der Lösung, nicht des Problems. Das hast du mit diesem tollen Zitat.
Ja, das sagt viel aus.
Das sagt viel aus, ja.
Ich glaube, das fügt sich oder das geht auseinander so.
Ja.
Ja. Wenn es einem nicht gut tut, vielleicht lässt man es dann lieber auslaufen.
Ja.
Ja.
Ach Mensch, du bist wirklich, jetzt wollen wir es nicht die ganze Zeit immer wieder hier aufs Brot schmieren, aber ich finde dich wirklich ein dufter Typ. Muss ich jetzt einfach nochmal sagen. Irgendwie auch so ein bisschen seelenverwandt. Obwohl man es jetzt vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick oder beim Hören meinen würde, aber so, ich erkenne mich in ganz vielen Dingen wieder. Also dieses Strukturierte, dieses, ja, man braucht dann irgendwie auch so ein bisschen Halt. Gleichzeitig ist man auf Harmonie aus. Kommt mir bekannt vor.
Ja.
Nichtsdestotrotz, gibt es etwas, was dich in unserer Branche total triggert? Und wenn ja, was?
Also ich glaube ja, dass wir alle zunehmend mit dem Thema der Digitalisierung konfrontiert werden. Und das ist ein interessantes Thema, das ist spannend, aber ich finde es auch wahnsinnig komplex. Und wo fängt man da an und wo hört man auf? Ich finde auch, wir haben es dadurch leichter, wir sind vielleicht schneller, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns das Leben da vielleicht nicht zu einfach machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen irreführend. Vielleicht müsste ich es deswegen mal an einem Beispiel erklären. Also früher, zu einer analogen Zeit, haben wir ganz viele Wax-Ups hergestellt. Zur Orientierung oder für unsere Gerüste, dass die Keramik schön unterstützt ist. Da kommt uns die Digitalisierung mit Sicherheit entgegen. Da sind wir viel effizienter, sparen uns da Zeit ein, können die Zeit woanders nutzen. Mhm. Ja. Aber was meine ich jetzt mit zu einfach machen? Wir haben ja auch, oder wir hätten die Möglichkeit, dass wir uns aus der Bibliothek einen vollanatomischen Zahn reinladen, mit ein paar wenigen Mausklicks den Zahn anpassen, approximal, okklusal, und haben dann eigentlich schon eine Krone. Ja. Mhm. Die Frage stellt sich vielleicht wirklich, was für einen Aufwand betreiben wir für einen hinteren Siebener? Was für einen Aufwand betreiben wir beim Sechser, der ja so ähnlich ist wie der Siebener? Man sieht ihn nicht, er steht stark in der Funktion. Aber dann könnten wir auch argumentieren, ja, dass die Prämolaren gut zu den Molaren passen, machen wir die genauso. Mhm. Ja, also wir müssen da aufpassen, dass wir das Analoge da nicht aus den Augen verlieren.
Ja.
Weil dieses Individuelle, das Analoge, dieses Weiterverarbeiten ist ja dann auch das, was uns abhebt vielleicht von der Konkurrenz. Und wenn wir das ganz außer Acht lassen, dann wird es vielleicht auch schwierig zu argumentieren, warum schickt der Behandler die Arbeit zu uns?
Ja.
Weil das könnte das Nachbarlabor genauso bedienen.
Ja, genau. Ja,
also wir dürfen da die Individualität nicht aus den Augen verlieren.
Die Einzigartigkeit.
Ja, ob das jetzt die Charakterisierung, Bemalung, Verblendung, das sei mal dahingestellt. Ich möchte auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Aber wir müssen schauen, wie heben wir uns von anderen Dingen ab, dass es nicht jeder machen kann.
Ja.
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn ihr Dental Lab Insight gerne hört, lest doch mal unsere Quintessenz Zahntechnik. Sichert euch ganz einfach ein kostenloses Probeheft unter quint.link/Zeitschriften. Nochmal quint.link/Zeitschriften.
Sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Hinweis. Würde ich sogar noch weitergehen, wenn ich kurz darf, weil wir müssen auch aufpassen, dass wir dann uns nicht komplett abhängen, weil wir tatsächlich durch die manuellen Tätigkeiten unsere kognitiven Tätigkeiten unterstützen und stärken. Also ich nehme immer gerne das Beispiel bei mir. Ich habe ja irgendwann das Wachsmesser oder das Aufwachsinstrument gegen einen Stift getauscht. Mhm. Und jetzt hatten wir ja in Zeiten von KI die Möglichkeit, ja so viel KI generiert zu machen, also Texte sich schon fast komplett ausspucken zu lassen, sich Texte vorlesen zu lassen, Texte zusammenfassen zu lassen. Hey, was haben wir in der Schule im Deutschunterricht Bücher und Texte gelesen? Warum? Nicht, um uns zu quälen. Durch das Lesen, durch das Auge ins Gehirn, lernst du mit Sprache besser umzugehen. Das hilft dir wiederum, diese Sprache aufs Papier zu bringen. Und wenn wir uns dieser Möglichkeiten berauben, dann berauben wir uns der Fähigkeit.
Genau. Ich habe noch ein Beispiel. Ich habe ja eine ganz große Schwäche und das ist meine Orientierung. Ja. Die ist bei mir wirklich ganz schwach ausgeprägt. Ich würde mich nie in ein Auto reinsetzen ohne Navigationssystem und einfach drauf losfahren. Ich würde nie im Urlaub einfach losfahren, um die Gegend zu erkundigen, wenn ich nicht mein Navigationssystem da habe, weil ich dann einfach nicht mehr zurückfinden würde.
Verstehe.
Jetzt habe ich aber mein Navigationssystem. Auch im Urlaub ist es ja in den meisten Autos drin. Und wenn es das Auto nicht hat, dann habe ich mein Handy dabei.
Mhm.
Ja? Durch das, dass ich aber immer die Möglichkeit hatte und habe, wird ja meine Orientierung auch nicht mehr gefördert, weil ich es ja nicht trainiere, so wie du gerade gesagt hast.
Du verlässt dich drauf, ja.
Genau. Und so ist es auch bei uns im Beruf, wenn wir uns immer auf das Digitale verlassen, können wir auch vielleicht, vielleicht auch nicht, aber man muss sich schon bewusst sein, dass man etwas verliert an Freiheit oder an Flexibilität.
Ja, genau. Das ist nämlich das, dass man dann halt wirklich sich auch der Möglichkeit beraubt, sein eigenes Gehirn einzuschalten. Also gerade gutes Beispiel Navi. Ich fahre auch sehr gerne nach Navi oder lasse es als Backup nebenher laufen. Aber allein die Wertigkeit. Navi schlägt meistens mein eigenes Gehirn. Weil ich weiß zwar besser in dem Moment, dass ich nicht da abbiegen soll, aber schwupps ist es schon wieder passiert. Und du denkst so, oh nee, ich wohne hier, ich weiß, das Navi klammert das aus, weil es eine durchgangsbeschränkte Straße ist. Aber das Navi weiß in dem Moment nicht, dass es nicht für mich zählt, weil ich wohne da in der Straße. Also ganz blöd gesagt, würde mich das Navi immer an meinem eigenen Haus vorbeilotsen, weil es aus irgendwelchen Algorithmen heraus eben nicht möglich oder mir nicht zutraut oder ich darf das nicht. Also von dem her wirklich immer das Gehirn weiter einschalten.
Genau, weil wichtig. Wenn wir das nicht trainieren, dann wird es ja auch nicht gefördert.
Ja, ja? Richtig.
Also da gibt es ja unendlich viele Beispiele. Das Gleiche mit den Telefonnummern. Ja, wie viele Telefonnummern hat man früher auswendig gekonnt? Heute kann ich noch die von meinen Eltern, weil es früher meine eigene war und meine. Das war es aber auch schon. Und der Rest ist eben abgespeichert. Habe ich mal mein Handy nicht, dann
kann ich meine Eltern anrufen. Ja, genau. Ja, das habe ich mir tatsächlich auch neulich gedacht. Wen kann ich denn anrufen, wenn es brennt? Mich selber. Ja, genau. Also das von dem her ein gutes Statement und es war auch weniger ein Triggern, denn ein Habt Acht. Du beschäftigst dich auch oder wahrscheinlich wegen deiner Zeit bei Peter Biekert viel mit dem Thema Vollkeramik. Gibt es dazu Dinge, die du mit unseren Zuhörern teilen möchtest?
Ja, also ist ja jetzt echt schon eine Zeit lang her, weil du sagst Vollkeramik, Peter Wiegert, das war ja zu der
Keramik.
Zeit. Ja, also zu der Zeit habe ich ja wirklich noch viel Metallkeramik gemacht. Auch da beim Bertrand Tivor war alles Metallkeramikversorgungen. Und der große Umbruch für mich kam dann, als ich nach München gegangen bin, eben zum Dr. Jan Heito, der ja damals bekannt war für seine metallfreien Versorgungen. Und das war für mich so ein riesen Umbruch, weil ich ab dem Tag oder seitdem habe ich vielleicht noch 10 Metallkeramikkronen gemacht, sonst alles metallfrei.
Krass. Ja.
Und wenn man mal so überlegt, was sich seitdem alles getan hat, dann ist es enorm. Wir haben ja unendlich viele Presspellets mit allen möglichen Opaleszenzen, Transluszenzen, Opazitäten. Zirkonarten kommen immer neue dazu. Wenn man die einteilt in Generationen, dann sind wir mittlerweile bei Generation 5 oder 6.
Ja. 6 gibt es, glaube ich, auch schon, ja.
Ja, also es wird schnell unübersichtlich und unüberschaubar. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe als Zahntechniker schon ist, dass wir da gut informiert sind, dass wir da dem Zahnarzt gegenüber auch eine Hilfe sein können bei der Entscheidungsfindung, wenn er es eh nicht uns überlässt, weil er uns da vertraut. Aber wir haben eben sehr viele Möglichkeiten und wir müssen da, glaube ich, schon auch Bescheid wissen, was bietet sich wo an. Jedes Material hat bestimmt seine Berechtigung, aber eben auch seine Einschränkungen.
Ja.
Und das ist nicht ganz einfach, da den Überblick zu behalten.
Das heißt, du sagst so ein bisschen indirekt, der Zahntechniker hat die Hausaufgabe, sich da immer auf dem neuesten Stand zu halten.
Finde ich schon, ja.
Ja, finde ich auch, weil insbesondere in Zeiten, in denen man ja so ein bisschen kämpft und immer diese zahntechnische Daseinsberechtigung hervorholt, das ist tatsächlich vielleicht wirklich nicht mehr in Zukunft, dass ich das schönste Wachs-Up hinbekomme, sondern dass ich eben auch als Fachmann meinem zahnärztlichen Kunden zur Seite stehen kann, was die Materialauswahl angeht.
Genau. Das ist auch so mein Lieblingsthema für Vorträge, so die Materialwahl, die Vielfältigkeit der Materialien. Und es kommen ja auch immer wieder Patienten, die fragen, ja, was ist denn jetzt das beste Material? Und meine Standardantwort ist da immer, ja, das beste Material, das gibt es gar nicht. Man muss ja immer abwägen, weil jedes Material hat seine Berechtigung. und aber auch seine Grenzen oder Einschränkungen.
Ja.
Ja, und da muss man wirklich individuell entscheiden, was ist für die Situation, für den Patienten, was ist da das Passende.
Ja. Und jetzt überleg mal, Stefan, als man angefangen hat mit Vollkeramik, da nennt man im selben Atemzug natürlich auch gerne immer das Zirkonoxid. Zirkonoxid erste Generation, man ist da absolut, man hat im Trüben gefischt, man war so bemüht, da Licht ins Dunkel zu bringen und sich mit den entsprechenden Parametern und Wissen auszustatten, wie behandelt man das Material. Und irgendwie sind wir jetzt aber schon bei der sechsten Generation. Und ich glaube, mit jeder Generation haben sich ja eigentlich auch wiederum diese vermeintlichen, wir haben den Code geknackt, ja wieder geändert. Also grundsätzlich natürlich schon, haben wir einige wichtige Erkenntnisse gewonnen, wie man dieses Material richtig verarbeitet. Aber ich glaube, dass man kann sich nicht ausruhen auf diesem Wissen. Man muss ständig am Ball bleiben. Nee,
man muss da wirklich am Ball bleiben, ja.
Jetzt sitzt du hier heute in deinem Homeoffice, während wir hier sprechen. Wie ich erfahren oder wie wir alle erfahren durften, nicht unbedingt hier deine Ruhezone, sondern ein Teil deines Arbeitsalltags auch. Ne? Wie sieht ein ganz normaler, wahnsinniger Tag von Stefan Frey aus? Und damit meine ich jetzt nicht den reinen Arbeitstag.
Also prinzipiell stehe ich in den meisten Fällen immer sehr früh auf. Früh heißt für mich also so 5 Uhr.
Oh.
Manchmal kurz danach, manchmal aber auch kurz davor. Und das mache ich, weil es mir einfach gar nicht schwerfällt. Ich wache da von selbst auf. Ich stelle mir da gar keinen Wecker. Ich stelle mir eh nie einen Wecker. Ich wache immer, egal was ich vorhabe, ob ich in den Urlaub fahre, ob ich zum Flughafen muss, ob ich zum Zug muss. Ich stelle mir nie einen Wecker. Ich wache immer dann auf, wann ich aufwachen muss.
Wow.
Ja? Frag mich nicht warum, aber es funktioniert immer.
Das ist eine gute innere Uhr.
Ich stelle mir seit 15 Jahren keinen Wecker.
Krass.
In keiner Situation.
Sehr schön.
Ja, und dann als allererstes mache ich mal die Kaffeemaschine an, dass die schön vorwärmen kann. Und dann habe ich so 1,5 Stunden für mich, wo ich verschiedenste Dinge mache. Ja? Manchmal surfe ich im Internet, erledige private Post, mache vielleicht ein paar Übungen für meinen Rücken, weil ich da echt eine Zeit lang Probleme hatte. Seitdem ich das mache, geht es mir wesentlich besser. Also ich bin da nicht so der Sportler, der morgens früh aufsteht und dann laufen
schockt. Geht. Was ja auch gar nicht gut ist für den Rücken.
Nee, ist es nicht. Und dann mache ich tatsächlich, mal gehe ich dann dran, meine Kostenvoranschläge und meine Büroarbeit zu erledigen.
Dann bist du ja tatsächlich so ein Member vom 5am Club oder wie das heißt, ne?
Ja, ja. Also das ist die Zeit, da fühle ich mich richtig wohl, wenn ich da aufstehe. Für mich ist es eher ganz unangenehm, wenn ich lange wach bleiben muss. Also die Höchststrafe ist für mich, wenn ich auf einem Geburtstag zum Rheinfeiern eingeladen werde.
Ja gut, wenn man die 5 Uhr im Auge hat, dann ja. Dann bricht das Konzept so ein Stück weit zusammen, ja.
Ich mache mich dann auf den Weg zur Arbeit und erledige dann eben meinen Arbeitstag im Labor und versuche dann zum Abendessen nach Hause zu kommen. Und du weißt, wie es ist mit Kind. Ich habe 2, dann geht es darum, mit denen ein bisschen Zeit zu verbringen, die ins Bett zu bringen. Und dann ist dann aber auch gut.
Also da kommst du auch dann gar nicht drum rum. Das ist dann schon, das ist auf jeden Fall auch dein Part, oder? Das teilt euch wahrscheinlich.
Das funktioniert natürlich leider nicht immer, aber ich strebe das an.
Mhm.
Ja, weil sonst würde ja wirklich nur das Wochenende bleiben. Das ist dann auch schade.
Ja, nee, das ist wirklich schade. Und du hast es ja auch bereits schon angeteased. Dir bleiben dann von 5 Uhr aufstehen 1,5 Stunden. Das heißt dann um 6.30 Uhr wachen die Kinder auf und dann kriegst du morgens da auch noch ein bisschen die.
Ja, meistens wachen die ein bisschen später auf. Es ist jeder Tag ein bisschen anders.
Okay. Ja. Die sind nicht so getaktet wie du.
Nein, 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 nein.
Ja, ich bin tatsächlich so ein ungewollter 5am-Club-Member, weil unser Sohnemann scheinbar das in sich trägt und so ein 5 Uhr Aufsteher ist und auch eine Zeit lang wirklich sehr, sehr regelmäßig. Am Anfang habe ich es absolut gehasst. Mittlerweile ist 6 Uhr und das war mal eine Zeit lang wirklich für mich so eine Albtraum-Aufstehzeit, ist ausgeschlafen bei mir. Also ich gucke auf die Uhr morgens, sehe 6 Uhr und denke, ah, geil.
Jetzt kann es losgehen.
Jetzt kann es losgehen. Und ja, mittlerweile auch, wenn es später ist, finde ich auch gar nicht mehr so cool. Also Was ich noch nie gemocht habe, war so irgendwo in der Arbeit, ob es jetzt im Labor war oder dann im Verlag, irgendwann so gegen 9 Uhr anzutingeln. Das fand ich irgendwie, es hat sich nicht richtig angefühlt. Also mein Ansinnen war es dann schon immer, es ging dann meistens zu Lasten eines Frühstücks, nach dem Aufstehen so schnell wie möglich dann halt in der Arbeit zu sein. Und dann halt auch so diese Frische des Tages zu spüren, auch noch ein bisschen diese Ruhe mitzunehmen, sich zu sortieren erstmal und dann so gewappnet sich diesem, ja doch, oftmals auch Wahnsinn, der sich dann eingestellt hat, dann halt auch entsprechend ja, begegnen zu können.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, geht mir genauso.
Stefan, irgendwie peitschen wir hier durchs Format. Wir sind schon bei den sich immer wiederholenden Fragen angekommen. Ich hoffe, du fühlst dich bereit dafür, nämlich, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
Also wenn du sagst gerade, dann klingt es so, wie wenn das jetzt was ganz Neues sein müsste.
Derzeit, jetzt gerade so, ja doch schon.
Also was ich im Kopf habe, das ist jetzt überhaupt nicht neu, aber ich finde es leider nicht selbstverständlich. Und zwar ist es meine Digitalkamera. Ja, ich bin jetzt seit 12 Jahren selbstständig und habe meine dritte Digitalkamera und finde das so ein wichtiges Tool, sei es jetzt allein für mich, dass ich meine Sachen dokumentiere, sei es für die Kommunikation mit dem Behandler oder mit dem Patienten. Das bringt so einen Mehrwert für mich, dass ich das nicht verstehe, wie man das nicht machen kann. Wenn ich meine Arbeiten fotografiere und ich schaue die auf dem Bildschirm an, dann finde ich, ist das wie wenn man das so ein bisschen mit einem anderen Auge betrachtet. Ich lerne dafür oder davon sehr viel. Ja, und würde das jedem ans Herz legen, fotografiert eure Arbeiten. Allein, dass man sieht, wie hat man sich mit der Zeit entwickelt oder mit der Kommunikation mit dem Behandler.
Mhm. Ja. Als wichtiges Arbeitsrüstzeug eines Zahntechnikers.
Genau, also ich lerne davon sehr viel.
Gibt es da vielleicht gerade irgendwie einen Tipp, weil ich kann mich nur erinnern, das fand ich auch immer schon sehr faszinierend, dass das so einen großen Stellenwert hat in der Dentalwelt, zumindest mal in meiner Bubble, weil wenn man dann als im Fachverlag arbeitet, hat man natürlich über die Publikationen mit Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern zu tun, die natürlich sehr dokumentationsaffin sind, waren. Und da gab es eine Zeit lang richtige Glaubenskriege, was das Kamerasystem anging. Da gab es das Team Nikon, dann gab es das Team Canon. Und mittlerweile habe ich persönlich so ein bisschen den Eindruck, es geht weg von den Spiegelreflexkameras hin zu Spiegellosen.
Spiegellos, ja.
Und, oh Gott, nee, das darf man schon an der Stelle sagen. Sony tut sich da so ein bisschen hervor. Darf man einen Blick über den freischen Tellerrand werfen und erfahren, mit was du jetzt gerade so arbeitest?
Also ich habe dein letztgenanntes. Ich habe eine Sony-Kamera, bin damit wirklich happy. Ich habe einige Kameras ausprobiert. Und letztendlich hat mir die Sony-Kamera einfach am besten zugesagt. Ja. Und das muss ja auch nicht das Neueste sein. Oder es muss ja keine Superkamera für 5.000 Euro sein, aber eine Kamera, wo man ordentliche Bilder machen kann, die die Farbe gut wiedergeben, das ist vollkommen ausreichend.
Genau, man hat ja eigentlich eine ganz klare Checkliste, was diese Kamera können muss. Und alles, was darüber hinausgeht, ist Schmu, braucht man nicht. Und dann muss man auch an solche Sachen denken wie Handlichkeit. Deshalb, glaube ich, kommen diese Spiegellosen jetzt irgendwie so, weil die sind schon sehr, sehr handlich und kompakt oder kompakter. Und das sind ja alles Dinge, die da eben mit in die Usability reinspielen von so einem Produkt. Ja. Ja. Eine Digitalkamera, das hat auch noch keiner gesagt. Sehr gut. Ja, das ist ein ganz wichtiges Instrument auf jeden Fall.
Ja.
Du, dann sind wir schon bei der letzten Antwort. Du bist hier so straight. Ich glaube, du willst zur letzten Antwort kommen. Wer sollte deiner Meinung nach mal mein Gesprächsgast sein und warum?
Es gibt eine Aussage, an die ich sehr oft denken muss. Also einen Satz von jemandem, der sagt, es geht nicht darum, die Arbeit fertig zu bekommen, sondern den Prozess zu genießen. Und das hat gesagt der Klaus-Peter Thies.
Ich hätte es jetzt irgendwie fast gedacht.
Und ihn würde ich mir wirklich wünschen als einer deiner nächsten Gesprächspartner, weil ich finde ihn eine sehr interessante Persönlichkeit, der bestimmt einiges zu berichten hat, der inspirieren kann Und ich glaube, der hat wirklich einiges zu berichten von einer ganz langen Zeit in der Zahntechnik.
Ich wollte es gerade sagen, also ja, vielen Dank. es wird eine Herausforderung, weil er ist definitiv eine Persönlichkeit, aber inspirierend trifft es auf jeden Fall. Also ich glaube, kaum einer hat die Branche und inspiriert auch weiterhin die Branche, so wie ein Klaus Mütterthies, und lebt das, was du da in diesem Anfangszitat ausgedrückt hast. Deshalb habe ich, ohne es zu wissen, sofort gedacht, das klingt nach Klaus Mütterthies, weil der liebt und lebt diesen Prozess. Da muss man sich ja einfach nur mal seinen Arbeitsplatz anschauen. Das durchdringt er sich an allen Stellen. Das ist wirklich verrückt.
Genau. Ja, also er hat da wirklich was ganz Besonderes und er hat viel für die Zahntechnik gemacht. Und ich würde mir das gern von ihm selbst gerne anhören.
Sehr gut. Dann habe ich jetzt einen großen Auftrag, einen großen Namen und ja, vielen lieben Dank.
Ich lasse mich überraschen.
Ja, lasst euch alle überraschen. vielen lieben Dank für dieses wirklich wunderbare Gespräch mit dir. Du bist genau so, wie ich es angeteased habe, wenn nicht sogar noch besser. Einziger Minuspunkt ist ein fehlender Orientierungssinn, aber selbst das.
Aber ich glaube, ich werde es nicht mehr bekommen, weil ich es ja auch nicht fördere. Ja, das ist jetzt wirklich, der Zug ist abgefahren.
Der Zug ist abgefahren und es war auch von dem her eine sehr gute Message für die Community da draußen. Du hast sozusagen im Eigenversuch gesagt, Leute, verlasst euch nicht zu sehr auf diese Unterstützung, weil dann nehmt ihr euch die Möglichkeit, das noch zu lernen.
Genau, so ist
wunderbar.
Es.
Wunderbar. Also, mach's gut, mein Lieber. War sehr schön.
Dann vielen Dank an dich. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns wirklich bald wieder.
Das war Dentlab Insight mit dem super sympathischen Stefan Frey. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, dann hinterlasst dort auch gerne eine Bewertung und euer Feedback. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessenz-Podcast.